Jeden Tag erscheinen auch nach der Signer-Pleite noch hunderte deutschsprachige Zeitungsartikel zu René Benko und seinem Imperium. Sie alle haben eine Frage im Kern. Wie konnte das nur passieren? Der Selfmade-Milliardär legt gerade die größte Firmenpleite in Österreichs Geschichte hin. Aber das ist kein Zufall und auch nicht Schicksal. Das sieht man, wenn man tief in das System Benko eintaucht. Wir haben das für diesen Podcast getan. Nicht zu fassen. Der Profil-Investigativ-Podcast. Benko, Folge 9.
Der Untergang.
Konferenztisch.
37.500 Euro.
Gebäudemodell Elb Tower.
8.400 Euro.
Fußmatte.
1.600 Euro.
Auszeichnung Best Workplace.
1.600 Euro.
Empfangspult.
1.100 Euro.
Hallo, mein Name ist Marina Deltscheva und ich leite das Wirtschaftsressort bei Profil. Neben mir sitzt meine Kollegin Clara Peterlik. Hallo Clara.
Hallo Marina.
Wann weiß man eigentlich, dass es ab jetzt wirklich vorbei ist? Also dieser eine Moment, an dem man sich eingestehen muss, dass es jetzt eine Zeit lang mal nur bergab gehen wird.
In der heutigen Folge des Signer Investigativ-Podcasts widmen wir uns genau diesem Ende der Signer-Gruppe, also den Monaten vor der Pleite, und wir versuchen nachzuzeichnen, wie es genau zur größten Firmenpleite in Österreichs Firmengeschichte gekommen ist. Das ist die Signer nämlich. Allein die Signer Holding, das ist so etwas wie die übergeordnete Dachholding der Gruppe, ist mit 4,9 Milliarden Euro überschuldet. Und es ist bei weitem nicht die einzige. Hinzu kommen nämlich noch zig weitere Signer-Pleiten in einem Firmengeflecht, das aus über 1000 einzelnen Firmen besteht und bei dem, ich würde sagen, wirklich keiner mehr einen Überblick hat, wie das wirklich funktioniert. Wie Dominosteinchen wurde in den letzten Wochen eine Signer-Gesellschaft nach der anderen in die Insolvenz geschickt. Und der vorläufig, ich würde sagen, traurigste Höhepunkt war, als die Signer dazu gezwungen war, ihre gesamte Büroeinrichtung zu versteigern und das schöne Palais Harrach in der Wiener Innenstadt zu verlassen. Ihr könnt euch sicher an die Bilder erinnern, es ist dort alles unter den Hammer gekommen, wirklich alles. Wir haben auch ein Cover gemacht mit der Klobürste, es waren Sitzungstische, Drehsessel und es gab Leute, die über 1000 Euro für eine Signer Fußmatte bezahlt haben. Ja, Schadenfreude ist vielleicht wirklich die größte Freude und der Signer hat sie zumindest ein paar Millionen Euro beschert.
Es gab noch einen zweiten traurigen Höhepunkt, nämlich jener Tag, an dem René Benko selbst private Insolvenz und zwar als Unternehmer vor dem Landesgericht anmelden musste. Das war am 6. März und er wurde eigentlich nur in 2 Jahren vom drittreichsten Österreicher, zumindest laut Forbes, zu einem Fall fürs Insolvenzgericht. Dabei hätte es auch doch ein bisschen anders laufen können. Oder zumindest für eine Zeit lang hätte es noch ein bisschen gut gehen können. Deswegen machen wir jetzt eine kurze Zeitreise zurück ins vergangene Jahr der Signer, also so das letzte Signer-Jahr, zumindest was die Signer betrifft, wie wir sie bisher kannten. Im Spätsommer vergangenen Jahres sind die meisten Halbjahresbilanzen der Signers eigentlich schon fertig und sie sehen auch nicht gut aus. Signer hatte schon 2022 ein eigentlich miserables Geschäftsjahr und musste horrende Verluste einfahren. Davon haben wir Ihnen in der letzten Folge ein bisschen genauer erzählt. Aber 2023 lief es dann eben auch nicht sehr viel besser. Das, obwohl man schon einiges verkauft hatte. Also Signer hat das Apple House in Wien verkauft, Kika Liner samt Immobilien haben die Besitzer gewechselt. Aber das Cash hat trotzdem nicht ausgereicht, um die vielen, vielen Signer-Baustellen fortzuführen, um Gläubiger zu bedienen, Kredite zurückzuzahlen. Es war auch bekannt, dass demnächst eine Anleihe der Signer Prime fällig wird, um 200 Millionen Euro, das also bald schon im Herbst Anleihengläubiger auf ihr Geld warten werden. Nochmal zur Erinnerung, die Signa Prime, das ist jene Sparte, in der die ganz besonders schönen Signa-Bauten gebündelt sind, also die Filetstücke der Gruppe. Und zu diesem Zeitpunkt machen schon Gerüchte in Deutschland vor allem, aber auch in Österreich die Runde, dass es um die Signa gar nicht mehr so gut geht. Und zu diesem Zeitpunkt ist schon einiges ein bisschen in die Binsen gegangen für Rene Benko, der bis dahin ja eigentlich nur von Erfolgen verwöhnt war. Also was macht der Signa-Gründer, der eigentlich offiziell keine Funktion mehr innehat, aber trotzdem für die Signa noch tätig ist? Er steigt in sein Flugzeug oder in ein Flugzeug und unternimmt noch einen letzten Versuch, sein Lebenswerk zu retten und Geld zu beschaffen.
Genau, Rene Benko reist dann in dieser Situation nach Asien und er versucht dort, alte Kontakte aufzuwärmen. Genauer gesagt war das damals in Singapur, nämlich der Staatsfonds GIC, der hat schon einmal bei der Signa investiert. Aber jetzt im Unterschied, ein zweites Mal fließt kein Geld mehr. Aber Benko gibt nicht auf und sucht weiter nach frischem Geld. Er verhandelt mit dem südkoreanischen Pensionfonds National Pension Service. Das ist übrigens der drittgrößte Pensionsfonds der Welt und er verwaltet immerhin ein Vermögen von 737 Milliarden Euro. Und außerdem ist dieser Fonds auch schon Aktionär bei der Signa Prime. Also hat sich Benko gedacht, da könnten vielleicht ein paar frische Millionen für die Signa drin sein. Und es schaut zuerst tatsächlich wirklich gut aus. Die Fondsmanager willigen ein, sagen ja okay, noch einmal 400 Millionen Euro, können wir der Signa schon zuschießen. Das heißt, die Summe ist eigentlich schon ausverhandelt und das Geld steht zur Auszahlung bereit. Nur eben die südkoreanische Börsenaufsicht muss noch ihr Okay geben, was in solchen Fällen schon üblich ist. Aber das tut sie diesmal nicht. Nämlich ein anderer Pensionsfonds hatte vor kurzem in einer ganz anderen Causa zig Millionen versenkt. Und da hatten die Aufseher eben die Sorge, dass das gleiche Schicksal diesem National Pension Service auch ereilt. Und da hat die südkoreanische Börsenaufsicht letztlich Nein gesagt. Die Geldspritze wurde nicht erteilt und das war eben Benkos letzte Hoffnung, dass er das Ruder doch noch irgendwie umreißen kann. Und Insider, die für die Signa tätig waren, die haben uns erzählt, dass ab dem Moment dann eigentlich wirklich alles nur noch bergab ging. Und dass es da allen dämmerte, jetzt ist es bald aus. Wir hätten das auch Rene Benko sehr, sehr, sehr gerne persönlich gefragt, aber er möchte derzeit leider keine Interviews geben. Seine Story ist jedenfalls super Stammtisch-Tratsch-Material. Ohne Zweifel, so der Tiroler Bub aus dem Gemeindebau, der es dann plötzlich zum Milliardär schafft. Aber Benko ist ja eben nicht nur steinreich geworden, er ist auch zu einem Mann mit sehr großem Einfluss in diesem Land geworden. Zu seinen dekadenten Partys im Wiener Nobelhotel Park Hyatt sind Politiker und Wirtschaftsgrößen hingepilgert und jetzt nach der Pleite ist alles anders. Das Hotel sucht einen neuen Besitzer, so wie ganz viele Luxusimmobilien im Signa-Reich.
Kurz bevor sie platzen, sind Luftblasen am größten. Und Anfang 2022 ist eigentlich fast der ganze europäische Immobilienmarkt eine riesengroße Blase, die in manchen Bereichen Preishöhen erreicht hat, die ungekannt waren zu dem Zeitpunkt. Dann aber gerät der gesamte Markt ins Wanken. Nicht nur die Signa, allen Immobilienentwicklern geht es nicht gut. Die Inflation zieht davon, Russland überfällt die Ukraine, danach wird Energie sehr, sehr teuer, die Baukosten beginnen zu steigen. Um der Lage irgendwie noch Herr zu werden, beginnt die Europäische Zentralbank die Leitzinsen anzuheben, und zwar relativ schnell und in sehr kurzer Zeit. Dann werden auch die Kredite teurer. Und es wird, wie gesagt, für alle Immobilienfirmen ungemütlich. Für Signa aber, das immer größer sein wollte, immer mehr, immer neue Projekte, immer neue Kredite brauchte, für die wird es dann so richtig, richtig ungemütlich. Bis zu dem Zeitpunkt war es äußerst rentabel, Geld in Betongold zu verwandeln. Zwischen 2009 und 2020 sind die Immobilienpreise, also für Wohnungen zum Beispiel, jedes Jahr um fast 6% gestiegen und allein von 2021 auf 2022 legten die Immobilienpreise um nochmal 11% zu. Also um so viel sind alle Immobilien im Durchschnitt teurer geworden, Pandemie hin oder her. Und das ist eine super Sache für alle, die gerade Immobilien besitzen oder sie verkaufen wollen, aber eine ganz schlechte für die, die kaufen wollen. Und wenn man ein Immobilienmogul ist wie René Benko, der sowohl kauft als auch besitzt und dann irgendwann wieder verkauft, dann ist Balance sehr, sehr wichtig. Sonst, wenn das in die eine oder andere Richtung kippt, kann es mit der Liquidität sehr, sehr schnell eng werden. Also mit dem Geld, das ich gerade brauche, schnell verfügbar brauche, um meine Baustellen zu bezahlen, die Unternehmen, die ich beauftragt habe und so weiter. Am Beginn seiner Karriere hat Benko noch, das hören wir aus dem Signa-Umfeld und aus ehemaligen Wegbegleitern, eine Baustelle nach der anderen abgearbeitet. Er hat damals schon sehr großvolumig und relativ riskante Geschäfte gemacht, aber eben immer eins nach dem anderen und sie waren relativ gut abgesichert. Die Signa ist bildlich gesprochen in Österreich aufgewachsen und dann nach Deutschland zum Studieren gegangen. Und dort hat es dann so richtig das erste Mal geholpert.
Ja, und deshalb gehen wir nochmal zurück ins Jahr 2013. Benko hat nämlich da gerade ein paar Immobilien von der deutschen Handelskette Karstadt gekauft. Die hatten wunderbare Häuser in den besten deutschen Innenstadtlagen, also wirklich Benkos Beuteschema. Und dann beschließt Benko plötzlich, er möchte jetzt nicht nur Immobilienmann sein, sondern auch ein Handelsmann, so wie die richtig Altreichen, weil die sind ja eigentlich alle im Handel unterwegs. Also gründet Benko die Handelssparte Signa Retail. Und genau in der Sparte hat er relativ bald einen Berater an seiner Seite, der heißt Ernst-Dieter Berninghaus. Sein Name wird hier noch ein paar Mal auftauchen, also merken Sie sich gerne diesen Namen. Der Mann kommt nämlich von Rewe, war bei Metro und er ist ein Berater für Menschen, die im Handel erfolgreich sein wollen, also genau René Benko. Und Benko vertraute ihm blind. Im Nachhinein war das vielleicht nicht die allerbeste Idee. 2014 steht nämlich Karstadt vor der Insolvenz und Benko schlägt zu und übernimmt den Handelsriesen um einen symbolischen Euro. Und damit gehören ihm die Immobilien, aber eben auch die ganzen Altlasten. Weil das Warenhaus ist schon in die Jahre gekommen und irgendwie nicht mehr so der Shopping-Hit. Aber auch nach der Übernahme läuft's nicht so viel besser.
Und dann fassen Benko und Berninghaus noch einen Plan. Sie wollen den Konkurrenten Kaufhof schlucken. Und sie glauben, dass das der bitter benötigte Sanierungsplan für Karstadt sein soll. Warum? In so ziemlich jeder mittelgroßen deutschen Innenstadt stehen die Warenhäuser sich buchstäblich einander gegenüber, in den Fußgängerzonen zum Beispiel. Und sie bullen um dieselbe Kundschaft. Benko hat damals einige Übernahmeversuche gestartet, aber die Vorbesitzer wollten zuerst nicht so richtig verkaufen. 2018 klappt es dann und Benko kauft sich bei Kaufhof ein. 2019 übernimmt er dann Kaufhof komplett. Und als Benko so richtig im Handel durchstarten will, als dann endlich alles unter Dach und Fach ist, der Sanierungsplan steht, dann kommt die Pandemie mit ihren Lockdowns. Die Geschäfte haben lange zu, wir Konsumenten gewöhnen uns daran, noch mehr im Internet zu bestellen. Nach der Pandemie ist dann die Inflation gekommen und hat unsere Kaufkraft nochmal aufgefressen. Jedenfalls fraß die Handelssparte zu dem Zeitpunkt schon Unsummen an Signa-Geldern, die dann natürlich irgendwo anders fehlten. Und da hätte es Benko eigentlich auch schon dämmern können, dass er sich mit dem Handelsgeschäft eventuell ein bisschen übernommen oder sogar verzockt hatte.
Aber das Problem ist eben, das war nicht die einzige Baustelle von René Benko. Er riss nämlich noch weitere Projekte auf, die zu unendlichen Geldschluckern wurden. 2018 übernahm die Signa die Möbelhauskette Kickerleiner und das lief eigentlich ziemlich ähnlich wie bei Karstadt. Da hat Benko auch zuerst den Leiner Flagship Store auf der Marie-Hilfer-Straße gekauft und angeblich deutlich unter dem Wert, weil die Vorbesitzer, das ist die Steinhof-Gruppe gewesen, die hat dringend Geld gebraucht für Kicker und Leiner, weil die kurz vor der Pleite standen. Und einige Monate später wanderte dann das gesamte Kicker-Leiner-Geschäft samt Immobilien zur Signa. Und wer war bei diesem Deal behilflich? Unser Ex-Kanzler Sebastian Kurz. Und heute steht auf der gleichen Adresse auf der Marie-Hilfer-Straße in Wien das Lamar, also die nächste Bauruine. Und eben die Projektgesellschaft, die für das Lamar zuständig ist, die ist auch schon insolvent. Insgesamt 430 Millionen Euro soll Kik alleine samt Immobilien gekostet haben. Und Mitte 2023 ist die Signa dort wieder ausgestiegen. Die Immobilien wurden dann getrennt von der Handelssparte verkauft, und zwar in die Supernova-Gruppe vom Fachmarktunternehmer Frank Albert. Und das Möbelgeschäft, das wirklich schon recht marod war, ging an den sehr medienscheuen steirischen Unternehmer Hermann Wieser um 3 symbolische Euros. Und kurze Zeit später hat Wieser dann die Handelssparte in die Sanierung geschickt, die ist übrigens auch schon abgeschlossen. Aber die Republik Österreich, die Steuerstundungen gewährt hat, verlor so zig Millionen Euro und wartet eben bis heute auf ihr Geld. Aber was das alles insgesamt den Steuerzahler gekostet hat, darüber sprechen wir in der nächsten Folge, beim nächsten Mal. Aber das heißt, Karstadt Kaufhof, Kik alleine, das waren nicht die einzigen Ausflüge in die Handelswelt von René Benko. Die Signa hat auch gemeinsam mit der thailändischen Central Group das Selfridge in London übernommen. Und wer dort schon einmal drin war, der versteht auch die Metapher Shopping-Tempel. Weil das Ding ist riesig und schaut wirklich aus wie ein Tempel. Samt einem Pegasus, der von der Decke hängt. Und dann kam noch der Online-Sportartikelhändler Signa Sports United und der ist übrigens auch schon insolvent.
Wir haben also auf der einen Seite gigantische, strauchelnde Handelsprojekte, die eigentlich schon vor der Übernahme durch Signa nicht mehr ganz gesund waren. Und dann sind da noch die Megaprojekte in der Immobiliensparte von Signa. Zum Beispiel der Elbtower in Hamburg, der jetzt ganz besonders oft in den Medien vorkommt, vor allem in den deutschen. Das Projekt hat noch der heutige deutsche Bundeskanzler auf den Weg gebracht, nämlich Olaf Scholz. Er war damals Bürgermeister von Hamburg und hat zum Projektstart 2018 noch Folgendes gesagt. Ich als Bürgermeister möchte, dass die Hamburger sagen, das hat der Scholz gut gemacht. Ich nehme einmal an, dass er sich so heute nicht mehr dazu äußern würde. Die Elbtower Projektgesellschaft ist mittlerweile auch insolvent. Signa konnte seit Monaten beauftragte Baufirmen nicht mehr bezahlen. Und jetzt steht da in der Hamburger Hafencity eine Bauruine eines halbfertigen Wolkenkratzers, deren Zukunft noch völlig offen ist. In Deutschland ist die Rede davon, dass der Signa-Investor Michael Kühne das Ding übernehmen soll. Er hat ja auch noch eine Rechnung mit Signa und mit Signa-Gründerin Benko offen, wie wir schon in einer unserer letzten Folgen gehört haben. Auch die Stadt Hamburg macht immer wieder Avancen, aber in Wahrheit wissen wir nicht und Signa weiß auch nicht, wie es mit diesem Projekt weitergehen soll. Und dann gibt es da noch einen sanierungsbedürftigen Wolkenkratzer, der einen neuen Besitzer sucht. 2019 schwebte René Benko ein wenig über den Wolken von New York. Gemeinsam mit dem Investor Abby Rosen hat er damals das Chrysler Building gekauft. Das ist 319 Meter hoch und so etwas wie das Wahrzeichen von New York. Also ein Art Deko-Turm, ein wirklich schöner aus den 1930er Jahren. Aber dieser Turm ist eben auch sowas wie eine Art Bastler-Hit für Milliardäre, weil er bisher auch viel mehr gekostet hat, als er bringt. Jedes Jahr muss dort die Pacht bezahlt werden. Der Sanierungsbedarf dieses 77 Stockwerke hohen Gebäudes soll in die Milliardenhöhe gehen. Und jetzt ist die Frage, wer das übernehmen soll.
Das heißt, insgesamt können wir sagen, in den jungen Jahren hat Benko solide Investitionen gemacht und hat halt ein Projekt nach dem anderen abgearbeitet. Aber plötzlich und vor allem mit dieser Handelssparte und den Investitionen im Ausland explodierte der Expansionsdrang der Signa. Vielleicht auch, weil einfach bis dahin alles gut gegangen ist und immer aufgegangen ist. Aber das Volumen ist schon in wirtschaftlich stabilen Zeiten schwer zu stemmen. Aber in einer Krise wird es fast unmöglich. Und die letzten Jahre waren heftig. Pandemie, Lockdowns, Krieg, Inflation, Energiekrise, hohe Zinsen. Also ab 2020 wird der Wind einfach immer rauer. Und irgendwann, das ist dann das Problem, interessiert sich auch die Bankenaufsicht für die Signa, weil die muss 2022 so richtig abwerten und fährt bisher ungekannte Verluste ein. Und wir haben in der letzten Folge sehr ausführlich darüber gesprochen.
Dass es innerhalb der Signa immer wieder Fehlentscheidungen gegeben hat, oder gegeben haben muss eigentlich, sieht man auch, wenn man die Geschäfte in Deutschland und in Österreich miteinander vergleicht. Es gibt nämlich die Signa, die in Deutschland tätig ist und die Signer, die in Österreich tätig war. Ab Ende 2022 waren die Immobilienpreise, wie gesagt, schon wahnsinnig hoch. Jede Liegenschaft in guter Lage war eigentlich schon viel zu teuer und vielleicht auch überbewertet oder zumindest aus Sicht der Investoren, die ja damit noch Geld verdienen wollten. In Österreich begann die Signa da, ihr Einkaufsteam zu einem Verkaufsteam zu machen. Für Marktbeobachter haben sich die Liquiditätsschwierigkeiten, die dann später eingetroffen sind, schon eigentlich ab dem Zeitpunkt abgezeichnet. Aber immerhin hat man hier Maßnahmen ergriffen und begonnen zu verkaufen, auch wenn es ein bisschen spät war im Nachhinein betrachtet, muss man trotzdem der Signa zugestehen, dass sie reagiert hat auf diese Marktsituation. In Deutschland lief es nicht ganz so. Dort wurde immer noch investiert, es wurde noch gekauft. Da kamen zum Beispiel die Pflügerhöfe in Hamburg dazu oder der Femina-Palast in Berlin. Und weil die Handelssparte auch nicht so gut lief, wurde dort auch laufend immer wieder Geld eingezahlt, das man eigentlich dann für die Immobilienseite gebraucht hätte. Und langsam, aber sicher, schlitterte die Signa dann in ihre Liquiditätskrise, die dann wahrscheinlich auch zum Untergang geführt hat.
Und damit hat sich auch eine Sache geändert. Also bisher hatte die Signa mit den Banken viele Jahre lang ein super Verhältnis. Also beide Seiten haben gut aneinander verdient und 2023 trocknet dann diese Geldader plötzlich aus. Also die Signa hat mit vielen großen und mittelgroßen Banken aus dem deutschsprachigen Raum Geschäfte gemacht. Da waren zum Beispiel die Raiffeisen Landesbanken dabei, die UniCredit Bank Austria, die Commerzbank in Deutschland und auch zum Beispiel die Raiffeisen Bank International. Und die gehören nach Profilinformationen auch zu den größten Signer Kreditgebern. Anfang 2023 wurde dann bekannt, dass die Europäische Zentralbank das Signer Exposure bei europäischen Großbanken prüft. Also das heißt, die EZB wollte plötzlich von den europäischen Banken wissen, wie hoch sind die Kredite, die sie der Signer vergeben haben. Und eben vor allem, wie habt ihr die besichert? Für den Ernstfall, dass es wirklich kracht. Also einigen Instituten wurde dann empfohlen, mehr Risikovorsorge für diese Signa-Kredite zu bilden, das heißt eben Reserven für den Fall aufzustocken, dass der Kredit dann doch nicht zurückbezahlt wird. Diese Vorgehensweise von den Aufsehern hat damals für wirklich helle Aufregung in der Bankenszene gesorgt. Manche haben von einer massiven Kompetenzüberschreitung der EZB gesprochen, weil normalerweise betreffen solche Abfragen nur ganze Segmente, wie zum Beispiel Gewerbeimmobilien oder Länder. Und viele Bankenbosse beschwerten sich eben öffentlich, aber vor allem auch nicht öffentlich über die EZB. Die Aufseher verteidigten sich und sagten, nein, nicht die Signa, sondern Gewerbeimmobilien ganz allgemein seien da im Fokus gestanden. Jedenfalls sei nicht die EZB jetzt schuld an dieser ganzen, an dem Zusammenbruch der Signa. Und auf der anderen Seite wissen wir aber auch, dass die heimische Finanzmarktaufsicht seit 2 Jahren ungefähr sehr genau bei Signa-Engagements hingeschaut hat. Und zwar eben nicht nur von Banken, sondern auch von Versicherungen, weil eben der gesamte Immobilienmarkt in Stocken geraten ist und es schwieriger wurde.
Wer dann was tatsächlich wie gemeint hat und wer ausgenommen war aus der Prüfung und wer explizit genannt wurde, das können wir jetzt ehrlicherweise nur schwer nachvollziehen. Tatsache ist aber, die Signa ist damals medial aufgeschlagen. Und übrig geblieben ist die Message, vielleicht hat die Signa Probleme, also Vorsicht bei Krediten. Für so ein großes Unternehmen, das eigentlich laufend Cash braucht und sich und immer wieder Kredite aufnimmt und Kredite zurückzahlt und wieder aufnimmt und in dem einfach Milliarden zirkulieren, kann so eine Message tatsächlich auch Gift sein. Innerhalb der Signa behauptet man heute jedenfalls, dass das große Probleme mit sich brachte, das Bekanntwerden dieser Prüfung und dass die Vorgehensweise der EZB und die Schlagzeilen, die dann kamen, dass das schließlich einer der Hauptgründe war, warum man tatsächlich Insolvenz anmelden musste, weil alle Banken dann wahnsinnig vorsichtig wurden bei der Vergabe von Krediten an die Signa. Die Insolvenz, die kam dann, die erste richtig große Insolvenz, kam dann am 29. November 2023. da musste die Signa Holding Insolvenz anmelden, also diese übergeordnete Dachsigner. Und in deren Insolvenzantrag steht tatsächlich auch, dass die Prüfung der EZB für massive Schwierigkeiten bei der Beschaffung von neuem Kapital gesorgt haben soll. Aber was macht man, wenn man trotzdem Geld braucht und die Banken gerade keins hergeben wollen? Man sucht Alternativen. Bei Signa sollen so in den letzten Monaten immer wieder Mezzaninkredite ins Spiel gekommen sein. Das haben uns zumindest Insider erzählt. Jetzt wird es ganz kurz nochmal sperrig. Dieser Mezzaninkredit ist eine Mischung aus Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung. Und in den meisten Fällen ist es eine Art Ergänzungsfinanzierung zu anderen Geldquellen. Man kann sich das ungefähr so vorstellen: Die Signa plant ein Projekt und braucht dafür x Millionen Euro, die sie aber jetzt gerade nicht flüssig hat. Damit sie den nötigen Kredit von der Bank bekommt, muss sie genug Eigenkapital vorweisen. Und jetzt ist man bei Signa offenbar immer wieder in der Situation gewesen, dass man dieses Eigenkapital einfach nicht hatte. Also hat man sich dieses Geld woanders beschafft und das aber zu einem deutlich höheren Preis, weil solche Mezzaninkredite auch viel höher verzinst sind, so um die 12% zum Beispiel. Und, was wir auch erfahren haben, diese Darlehen sollen auch mit Signa-Aktien besichert worden sein. Weißt du übrigens, wer einen solchen Kredit vermittelt haben soll?
Na, sag von wem?
Das war angeblich Sebastian Kurz. Der hat bei der AC Limited aus Dubai offenbar ein bisschen mitgeholfen. Mittlerweile ist er, genauso wie sein anderer Ex-Kanzlerkollege, auch Gläubiger bei der Signa, weil er sein Beratungshonorar nicht zur Gänze bezahlt bekommen haben soll.
Der war mit René Benko ja schon öfter unterwegs, wie uns ja auch Anna Thalhammer und Stefan Melicher in einer früheren Folge erzählt haben. Und jetzt, die Signa hat ja nach Alternativen gesucht, wo können sie noch ein Geld herbekommen, und eine Möglichkeit sind da eben schon Staats- und Pensionsfonds. Da gibt es manchmal viel zu holen, diese Erfahrung hat die Signa früher schon gemacht. Da waren sie nämlich auch im arabischen Raum unterwegs. Bei einer dieser Reisen gelang es René Benko, den Staatsfonds Mubadala aus Abu Dhabi anzuzapfen. Jetzt steht die Signa dort mit 700 Millionen Euro in der Kreide und streitet vor einem Londoner Schiedsgericht um genau dieses Geld. Und weitere 300 Millionen schuldet die Signa einem Investmentvehikel der Herrscherfamilie von Katar. Im Sommer 2013, als eben die Lage sehr, sehr brenzlig wird, besucht Profilinformationen zufolge René Benko noch einmal seine saudischen Geldgeber, weil er braucht dringend frisches Geld, aber die wollen ihm keines mehr geben.
Und jetzt sind wir wieder da, wo wir am Anfang unserer Folge waren. René Benko versuchte sein Glück auch in Asien, das war so im Spätsommer 2023, und leider kommt er aber ohne Geld aus Südkorea nach Hause. Zur Erinnerung, die Börsenaufsicht hat ja die Auszahlung dieser 400 Millionen Euro, die schon ausverhandelt waren, gestoppt. Und dann versucht man sich noch eine Zeit lang ein wenig mit Verkäufen über Wasser zu halten. Zum Beispiel hat die Signa im Herbst 2023 einen Teil vom Goldenen Quartier in der Wiener Innenstadt nochmal versilbert. Aber ab da geht's dann Schlag auf Schlag. Die Baustellen in Hamburg und dann irgendwann in Venedig und dann in Wien stehen nach und nach still, weil eben Lieferanten und Auftragnehmer immer schwieriger bezahlt werden können, weil einfach das nötige Cash immer mehr fehlt. Am 29. November muss dann die Signa Holding beim Handelsgericht in Wien Insolvenz anmelden. Nach und nach fällt eine Signa-Gesellschaft nach der anderen um und meldet Insolvenz an oder sogar Konkurs und wird liquidiert. Kurz vor Silvester sind dann auch die ganz großen, werthaltigsten Signas pleite, nämlich die Signa Prime und die Signa Development. Und jetzt ist offenbar auch René Benko pleite, er hat ja Privatkonkurs angemeldet. Und übrig geblieben ist ein riesengroßer Schuldenberg und eine regelrechte Schlammschlacht um die letzten Signa-Millionen, die vermutlich noch Jahre an Verfahren mit sich ziehen wird. Und auch wir Steuerzahler werden ein bisschen zur Kasse gebeten. Justiz und Finanz scharen jedenfalls schon in den Startlöchern, was wir so hören. Und was dann passiert, also wie es jetzt mit dieser Pleite weitergeht?
Ja, das schauen wir uns in unserer nächsten und auch vorerst letzten Folge von diesem Podcast an. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Auf Wiederhören.
Nicht zu fassen. Der Profil Investigativ Podcast.
Danke fürs Zuhören. Danke für Ihre Zeit. Qualitätsjournalismus braucht Unterstützer. Abonnieren Sie uns. Unser Magazin, digital oder print. Unsere Newsletter. Hören Sie unsere Podcasts. Wir freuen uns übrigens auch über exklusive Infos. Auch das brauchen wir, um zu überleben.